Susa reichte ihm seinen Kaffee. Lebt Ihr Vater noch? Er starb vor dem Krieg, grämte sich zu Tode. Warum? Nun, die 30er waren die faschistischen Jahre in London. Jeden Abend wurden Freiluftveranstaltungen abgehalten. Die Sprecher redeten davon, dass die Juden den arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt das Blut aussaugten. Die Menge bestand aus arbeitslosen Rowdies. Nach den Veranstaltungen warfen sie Scheiben ein und schlugen Passanten zusammen. Unser Haus war die ideale Zielscheibe für sie. Wir waren Juden, mein Vater hatte ein Geschäft und genau wie ihre Propaganda behauptete, ging es uns etwas besser als den anderen in unserer Umgebung. Wir wohnten über dem Laden. Jede Nacht lag ich wach und wartete darauf, dass sie vorbeikämen. Ich war außer mir vor Angst. Hauptsächlich, weil ich wusste, dass mein Vater so eingeschüchtert war. Sehr oft schmissen sie uns die Fenster ein. Zweimal brachen sie in den Laden ein und zertrümmerten alles. Ich dachte, dass sie die Treppe heraufkommen würden. Weinend schob ich den Kopf unter das Kissen und verfluchte Gott, weil er mich zu einem Juden gemacht hatte.
Unternahm die Polizei nie etwas?
Wenn sie in der Nähe war, schritt sie ein. Aber sie war damals sehr beschäftigt. Die Kommunisten waren die einzigen, die sich mit uns zur Wehr setzen wollten, aber mein Vater verzichtete auf ihre Hilfe. Er verlor den Mut. Nachdem der Laden zum zweiten Mal ruiniert war, hatte er kein Geld mehr, um ihn neu einrichten zu lassen. Er bezog Arbeitslosenunterstützung und siechte nur noch dahin. 1938 starb er.
Und Sie?
Sobald ich alt genug aussah, schloss ich mich der Armee an, wurde gefangen genommen, kam nach dem Krieg nach Oxford, ließ das Studium sausen und ging nach Israel.
Haben Sie dort eine Familie?
Der ganze Kibbutz ist meine Familie. Aber ich habe nie geheiratet.
Meiner Mutter wegen?
Vielleicht. Mit ein Grund. Sie sind sehr direkt.
Entschuldigen Sie.
Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich spreche nur selten über diese Dinge. Eigentlich ist diese ganze Reise, wie soll ich sagen, von der Vergangenheit überschattet.
Das klingt nach Schwermut.
Dickstein zuckte die Achseln.
Sie schwiegen. Ich mag diesen Mann, dachte Susa. Mir gefallen seine Worte und sein Schweigen. Und seine Erinnerungen.
Nachdem sie den Kaffee getrunken hatten, nahm Susa die gebrauchten Tassen.
Ein Löffel rutschte von einer Untertasse und fiel unter die große Tiefkühltruhe.
Verdammt, jetzt bleibt er für immer da unten. Das Ding ist so schwer, dass man es nicht bewegen kann.
Dickstein hob ein Ende der Tiefkühltruhe mit der rechten Hand an, griff mit der linken darunter und reichte Susa den Löffel.
Sie musterte ihn verblüfft. Was sind Sie? »Captain America? Ich arbeite auf den Feldern.«
Susa blickte auf ihre Armbanduhr. »Sie werden doch mit uns essen?«
»Das wäre wunderbar.«
Sie begann Salat anzurichten. Dickstein erbot sich, das Gemüse zu waschen, und sie gab ihm eine Schürze. Nach einer Weile ertappte sie ihn dabei, dass er sie wieder lächelnd beobachtete.
»Woran denken Sie?«
»Mir fiel etwas ein, was Ihnen peinlich sein könnte.«
»Sagen Sie mir es trotzdem.«
»Eines Abends kam ich gegen 6 hierher. Ihre Mutter war nicht da. Sie saßen in der Badewanne und Ihr Vater wurde aus Frankreich angerufen. Während er telefonierte, fingen sie an zu weinen. Ich holte sie aus der Wanne, trocknete sie ab und zog ihnen ihr Nachthemd an.«
»Sie müssen 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein.«
Susa lachte. In einer plötzlichen Vision sah sie Dickstein in einem Badezimmer, wie er sie mühelos aus dem warmen Wasser hob. Aber in der Vision war sie kein Kind, sondern eine Frau mit nassen Brüsten und Seifenschaum auf den Schenkeln.
Dann öffnete sich die Küchentür und ihr Vater kam herein. Der Traum löste sich auf und hinterließ nur ein Gefühl der Verwirrung und eine Spur von Schuldbewusstsein.